Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info von Dienstag, den 4. Oktober, heute mit folgenden Themen. Kolumbien sagt überraschend Nein zu den Friedensverträgen. Der bewaffnete Konflikt soll trotzdem enden. Dann, das Referendum in Ungarn ist gescheitert. Regierungschef Orban will seinen Anti-EU-Kurs trotzdem fortsetzen. Und Monsanto-Tribunal in Den Haag. Die Zivilgesellschaft klagt gegen den Saatgutkonzern. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie Lydia Huckebrink.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zunächst die aktuellen Meldungen des Tages von und mit Wilma Rall.
Homosexuelle Paare in der Schweiz dürfen künftig die Kinder des jeweiligen Partners, der Partnerin, adoptieren. Das Referendum gegen die Stiefkindadoption ist gescheitert, wie das Referendumskomitee mitteilte. Pink Cross, der Dachverband der Schulenorganisationen, schrieb in einer Mitteilung, das gescheiterte Referendum sei ein gutes Zeichen, es spreche für eine Öffnung der Gesellschaft. Nichtsdestotrotz würden LGBT in vielen Bereichen weiterhin diskriminiert, insbesondere bei der Eheschließung, der Blutspende oder wegen fehlendem rechtlichen Schutz vor Diskriminierung. In Spanien beginnt heute ein hochpolitischer Monsterprozess. Angeklagt sind über 37 Personen. Jahrelang soll ein kriminelles Netzwerk konservative PolitikerInnen bestochen haben. Es ging um hunderte Aufträge für Großanlässe. Auftraggeber waren entweder die konservative Partei PP selbst oder führende Politiker der Partei, wie Schweizer Radio und Fernsehen SRF berichtet. Schwarzgelder in Millionenhöhe sollen geflossen sein, teils auch auf Schweizer Bankkonten. Nicht von ungefähr ist die konservative Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy stark verunsichert. Weil dem Hauptangeklagten happige 125 Jahre Haft drohen, hat er der Justiz uneingeschränkte Zusammenarbeit versprochen. Der türkische Staatschef Erdogan hat den Ausnahmezustand verlängert um weitere 3 Monate. Kurz darauf hat die Regierung Erdogan über 12.000 PolizistInnen vom Dienst suspendiert. Laut Polizeiführung werden ihm Verbindungen vorgeworfen zum oppositionellen Prediger Fethullah Gülen. Gülen wird für den Putschversuch gegen Erdogan verantwortlich gemacht. Die türkische Regierung geht also weiterhin mit größter Härte gegen RegierungskritikerInnen vor. Laut Medienberichten hat sie in den vergangenen Wochen rund 32.000 Menschen verhaftet und rund 100.000 Staatsbedienstete suspendiert oder entlassen, wegen angeblicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung. Von wegen sogenannter Flüchtlingskrise in Europa. Laut einem Bericht von Amnesty International nehmen nur gerade 10 Länder fast 60% aller Flüchtlinge auf und all diese Länder grenzen direkt an Konfliktregionen. Am meisten Flüchtlinge nehmen Jordanien, die Türkei, Pakistan und der Libanon auf. Amnesty fordert folglich, die reichen Länder müssten mehr tun, statt sich vor der Verantwortung zu drücken. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch bis Freitag bleibt es meist sonnig bei 17 Grad mit einer abkühlenden Bise.
Rabe Info.
Damit hat niemand gerechnet. Die kolumbianische Bevölkerung sagt Nein zum Friedensvertrag zwischen Regierung und FARC-Rebellen. Das Ergebnis des gestrigen Entscheids ist hauchdünn. Nur 60.000 Stimmen machen am Ende den Unterschied. Der Friedensvertrag war das Ergebnis jahrelanger Verhandlungen zwischen kolumbianischer Regierung und FARC-Rebellen. Er sollte nach über 50 Jahren des Blutvergießens den bewaffneten Konflikt in Kolumbien beenden. Im Vorfeld schon gab es Streit zwischen den politischen Lagern. Konservative Kreise kritisierten die angekündigte Straffreiheit für die Konfliktparteien. Auch, dass FARC-Rebellen zukünftig im Parlament sitzen sollen, sorgte für Unmut. Dennoch ist das Ergebnis überraschend, denn Umfragen hatten den Befürworterinnen eine satte Mehrheit vorausgesagt. Fast noch erstaunlicher als das Ergebnis, die geringe Wahlbeteiligung. Nicht mal 40% gingen an die Urne. Warum beschäftigt eine Entscheidung von dieser Tragweite die kolumbianische Bevölkerung nicht mehr? Regula Fahrländer von der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien hat es mir erklärt.
Zum einen ist das sicher auf die fehlende Tradition der politischen Beteiligung zurückzuführen. Man glaubt nicht daran, dass sich wirklich etwas ändert. Man glaubt nicht daran, dass das umgesetzt wird, was man sagt. Da haben sicher 60 Jahre Bürgerkriegsspuren zurückgelassen.
Die Friedensverträge zwischen der kolumbianischen Regierung und den FARC-Rebellen wurden auf der Nacht von Sonntag auf Montag mit einer hauchdünnen Mehrheit von der kolumbianischen Bevölkerung abgelehnt. Ganz ehrlich, überrascht Sie das Ergebnis?
Ja, ich hätte natürlich gehofft, dass es ein Ja wird, aber vielleicht war es doch nicht ganz so überraschend. Man muss dazu sagen, dass das Nein-Lager einfach besser mobilisiert hat. Sie haben auch emotionaler argumentiert und anscheinend mehr Zustimmung gewonnen. Es überrascht mich aber auch nicht, weil ich denke, Kolumbien ist immer wieder für Überraschungen zu haben und zeigt zum Beispiel auf, wie gespalten die Bevölkerung ist und wie wenig sie der Regierung vertrauen.
Glauben Sie also auch nicht, dass die kolumbianische Bevölkerung großartig überrascht ist über das Ergebnis?
Man kann nicht von der kolumbianischen Bevölkerung als solches reden. Ich glaube, die kolumbianische Bevölkerung ist sehr gespalten. Es ist eine sehr bipolare Gesellschaft. Man liest jetzt auch über die große Trauer und die Wut und das Entsetzen aus dem Ja-Lager, die Freude aus dem Nein-Lager. Ich denke, man muss da unterscheiden zwischen diesen beiden Lager. Ich denke, das Ja-Lager hat schon daran geglaubt. Auch die Regierung hat sich sehr überrascht gezeigt. Sie haben in den letzten Wochen alle Hebel in Gang gesetzt, um diese Ja-Kampagne vorwärts zu bringen. Das hat aber offensichtlich nicht geklappt.
Welche politischen Kräfte stecken denn hinter den Gegnerinnen der Initiative?
Anführer der Gegner ist sicher der ultrakonservative Álvaro Uribe. Er ist der Ex-Präsident, also Vorgänger von Juan Manuel Santos. Also ich denke, inhaltlich ging es hauptsächlich um zwei Dinge. Einerseits ist da die Sonderjustiz für den Frieden. Sie haben argumentiert, dass mit dieser Sonderjustiz, die ausgehandelt wurde, das würde eigentlich Straffreiheit für die ehemaligen Aufständischen bedeuten. Diese Sonderjustiz setzt sehr viel Gewicht auf Wahrheitsfindung, Wiedergutmachung. Die einfachen Guerilleros kämen aber nach einem halben Jahr ins zivile Leben integriert werden. Wenn das dann klappt, ist eine andere Frage. Und die höheren Guerilleros würden sowas wie Sozialarbeit machen müssen, wenn sie geständig sind. Dies sahen sehr viele Kolumbianer als zu milde. Sie denken, die FARC kommen damit zu milde davon. Das zweite inhaltliche Argument sind 10 Sitze im Kongress. Die FARC hätten oder die politische Partei der FARC hätte ab 2018 5 Sitze in beiden Kammern. Und dies empfinden sehr viele Kolumbianer als ungerecht, dass sie da so einfach in den Kongress reinkommen, ohne politisch mobilisiert zu haben, wie das andere kleine Parteien machen müssen.
Wie geht es denn jetzt weiter in Kolumbien? Werden die Konfliktparteien jetzt wieder zu den Waffen greifen?
Nein, vorerst haben beide Parteien deklariert, dass die Waffenruhe bleibt. Die FARC wird nicht zurück zu den Waffen greifen. Der oberste FARC-Anführer hat auch nochmal gesagt, sie werden künftig nur noch mit Worten und nicht mehr mit Waffen kämpfen. Und diese Verpflichtung bleibt weiterhin bestehen. Die Regierung, die immer gesagt hat, es gäbe keine Alternative zu dem Friedensvertrag, das sei die best ausgehandelte und bestmögliche Resultat, sagt nun plötzlich, okay, wir gehen zurück nach Kuba, wir verhandeln weiter und wir werden auch das Nein-Lager besser integrieren.
Wie hätten denn in den Augen der Gegnerinnen die Verhandlungen anders ausgehandelt werden können, dass sie zugestimmt hätten? Gäbe es zumindest einen theoretischen Gegenvorschlag der Gegnerinnen der Friedensverhandlungen?
Sie haben auch ihren Diskurs geändert, die Gegnerinnen und Gegner. In einem ersten Moment war immer klar, wir wollen keine Verhandlungen. Nur ein militärischer Sieg über die FARC ist ein wirklicher Sieg, ist ein wirkliches Ende dieses Konfliktes. Irgendwann ist es dann absolut notwendig, dass die einzigen Aufständischen hinter Gitter gehen. Und das wird auch jetzt die große Frage sein. FARC wie auch Regierung haben angekündigt, dass sie zurück nach Kuba kehren und da darüber verhandeln, wie es jetzt weitergehen soll, ob man das Abkommen nochmal neu aushandeln kann oder zumindest Teilpunkte. Die FARC hat immer sehr klar gesagt, wir gehen nicht ins Gefängnis. Die Frage ist, ob sie das dann zukünftig plötzlich diese Bereitschaft zeigen, womit ich eher nicht rechne.
Sagt Regula Fahrländer von der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien, kurz ASK. Am 27. Oktober organisiert die ASK in Bern eine Podiumsdiskussion über die Friedensbemühungen in Kolumbien. Nähere Infos gibt es auf www.ask-online.ch. Bevor wir zu Ungarns Referendum kommen, gibt es Musik von Calle 13 Latinoamerika.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría.
Lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando,
aquí se respira lucha.
Vamos caminando,
yo canto porque se escucha.
Vamos,
oh, sí.
Rabe Info.
Viktor Orbáns Plan ist nicht aufgegangen. Ungarns autoritärer Regierungschef hoffte darauf, dass das Stimmvolk der EU eine Ohrfeige verpassen würde. Am Wochenende rief er zum Referendum über die von der EU beschlossene Flüchtlingspolitik. Es ging darum, ob Ungarn am Plan der EU teilnehmen soll, Flüchtlinge mit Kontingenten besser auf alle EU-Mitgliedstaaten zu verteilen. Konkret ging es um 1.300 Flüchtlinge, die Ungarn hätte aufnehmen müssen. Orbán hoffte auf ein Nein, um seinen Anti-EU-Kurs abzusichern. Rausgekommen ist weder ein Ja noch ein Nein, sondern eine zu geringe Wahlbeteiligung. Nur knapp 45% nahmen teil, statt der erforderlichen 50. Damit ist das Referendum ungültig. Und doch, diejenigen, die abgestimmt haben, haben zu 90% Orbáns Anti-EU-Kurs unterstützt. Wie kommt es dazu? Fragten unsere Kollegen von Radio Korax die in Budapest lebende regierungskritische Journalistin Gina Böhni.
Die Mobilisierung stand seit Januar, seit dem Charlie Hebdo-Attentat im Raum. Am allerschlimmsten war es während der Olympiade. Da haben die staatlichen Medien praktisch alle 10 Minuten einen Spot gezeigt gegen die Flüchtlinge. Darunter waren Riesenplakate, wo man immer wieder darauf hinwies, wussten Sie, dass die Frauen in Deutschland zum Beispiel von Flüchtlingen belästigt wurden und so weiter. Also es war die übelsten Texte waren überhaupt, also Riesenplakate überall im ganzen Land. Man muss auch sagen, zugleich hat die zweischwänzige Hundepartei, also ist eine Spaßpartei, die hat dann im letzten Monat auch mit einer riesen Wahlplakate, Gegenwahlplakaten begonnen. Die waren mit sehr witzigen Sprüchen und zum Teil auch sehr tragischen. Zum Beispiel wussten sie, dass in Syrien Krieg herrscht. Wie auch immer, ich versuche zu schildern, dass es hier im vergangenen Jahr sehr heftig zuging.
Die Abstimmung ist gescheitert, aber knapp 40%, das ist ja nun auch nicht direkt eine geringe Wahlbeteiligung und davon haben ja so gut wie alle dafür gestimmt, keine Flüchtlinge aufzunehmen.
Es war zu befürchten, denn es gibt eine breite Allianz in der Bevölkerung von rechts nach links bezüglich Fremden. Fremdenangst ist in Ungarn sehr groß. So viel ich höre, ähnlich wie im ehemaligen Ostdeutschland. In beiden Ländern sind ja sehr wenige Fremde in den letzten Jahrzehnten gekommen. Also das Zusammenleben mit Fremden wurde einfach nicht geübt und nicht gelebt.
Also auch schlimmste rassistische Hetze wurde im Vorfeld da betrieben, um die Bevölkerung da zu mobilisieren bei dem Referendum gegen die Aufnahme von mehr Geflüchteten. Kann man denn da überhaupt so ein aktuelles Stimmungsbild zeichnen von der Gesellschaft in Ungarn?
Ich kann nur verstärken, dass es Allianzen gibt in der Bevölkerung. Also das ist gegen das Fremde, gegen Roma, gegen Alte. Diese Allianzen gibt es quer durch die ganze Gesellschaft. Und das macht alles so gefährlich und unberechenbar. Im Vorfeld der Kampagne wurden zum Beispiel Gemeinden unter Druck gesetzt. Man hat gesagt den Gemeinden, falls sie nicht pro Fidesz, also nicht mit Nein stimmt, weil das war ja erwünscht, dann werdet euch die Subventionen gekürzt. Den Rentnern wurde angedroht, dass ihre Renten gekürzt werden, also ganz üble Art. Und es wurde ja auch nie über die Tatsache gesprochen. Die ganze Abstimmung war ja eine Farce. Denn es wäre seitens der EU lediglich darum gegangen, dass Ungarn den Antrag auf internationalen Schutz von rund 1.300 Flüchtlingen prüft. Aber darüber wurde nie gesprochen. Orbán hat alles verdreht und daraus eine Schicksalsfrage gemacht. Die Abstimmung hat keine rechtlichen Konsequenzen. Nun fragt man sich, was war das Ziel dieser Abstimmung? Einerseits ganz klar Hetze gegen die EU. Zweitens, und das ist sehr wichtig, es wurde als innenpolitisches Kalkül benutzt und eine Art Generalprobe für die Wahlen in 2018. All dies ist möglich, weil die Opposition zerstritten ist und sehr schwach. Sie hat bei dieser Abstimmung für Wahlboykott aufgerufen oder ungültig zu wählen.
Soweit die Einschätzungen der Journalistin Gina Böhni aus Budapest.
Rabe Info.
Monokulturen, soweit das Auge reicht. Herbizide, so viel die Pflanzen ertragen, und Patente, so oft die Länder erlauben. Der Saatgutkonzern Monsanto gilt als Inbegriff der industriellen Landwirtschaft. Je mehr Ertrag, desto mehr Gewinn, leider oft auf Kosten von Mensch und Umwelt. Immer wieder sorgte der amerikanische Saatgutkonzern für Negativschlagzeilen. Nun will ihn der deutsche Chemiekonzern Bayer übernehmen. Vorher aber muss Monsanto noch auf die Anklagebank. Vom 14. bis zum 16. Oktober tagt in Den Haag das Monsanto-Tribunal. Ein mehr als nur symbolisches Gerichtsverfahren gegen den Saatgutmulti, organisiert von der Zivilgesellschaft, unterstützt von renommierten Universitäten, Richterinnen und Juristinnen. Wilma Rall sprach mit zwei Mitgliedern des Internationalen Organisationskomitees, mit Esther Gerber und Raymond Jetta vom Europäischen Bürgerinnenforum.
14. bis 16. Oktober findet in Den Haag das Monsanto-Tribunal statt. Auf der Anklagebank sitzt ein transnationaler Saatgutkonzern, der mit gentechnisch verändertem Saatgut, hochgiftigen Herbiziden, Biotechnologie und Patenten Millionenumsätze erzielt. Kurz und knapp, was wird Monsanto vorgeworfen?
Monsanto wird in erster Linie vorgeworfen, dass es Produkte auf den Markt bringt, die schädlich sind für die Menschen, und nicht nur schädlich, sondern es hat sehr viele Tote gegeben in der Vergangenheit, die direkt oder indirekt durch Produkte von Monsanto bewirkt wurden. Das, was natürlich am bekanntesten ist, ist Agent Orange, der während dem Vietnamkrieg eingesetzt wurde. Aber es gibt tausende von Produkten. Viele von diesen Produkten werden versprüht von Helikoptern oder von Flugzeugen aus auf Plantagen, wo Menschen arbeiten und natürlich Konsequenzen mittragen müssen, die sehr gravierend sind. Gesundheitsschäden, die bis zum Tod gehen.
Diese Unternehmenspolitik von Monsanto sitzt Mitte Oktober auf der Anklagebank in Den Haag, wo auch der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen seinen Sitz hat. Rund 30 ZeugInnen von 5 Kontinenten werden in Den Haag Zeugnis abliefern. Gericht halten werden renommierte JuristInnen. Das Tribunal wird auch von mehreren renommierten Universitäten mit Expertisen unterstützt, unter anderem auch von der Yale University in den USA. Müssen diese Universitäten Richter denn keine Konsequenzen befürchten, also die Universitäten, dass ihnen zum Beispiel Forschungsgelder gestrichen werden?
Also es ist schon klar, dass Monsanto in der Vergangenheit sehr massiv gegen Forscher, die ihnen nicht genehme Resultate publiziert haben, vorgegangen ist. Ich begrüße es sehr, dass diese Universitäten trotzdem den Mut finden, sich auszusprechen. Bei den Richtern handelt es sich mehrheitlich auch um Richter, die jetzt im Ruhestand sind und die vielleicht deswegen auch diesen Schritt sich eher leisten können.
Normalerweise, wenn jemand auf der Anklagebank sitzt, darf er oder sie auch Stellung nehmen. Darf Monsanto das oder dürfte Monsanto das?
Monsanto ist offiziell eingeladen worden. Sie haben diesen eingeschriebenen Brief ignoriert, nie abgeholt. Erst in letzter Zeit habe ich in Pressemeldungen gelesen, also auf Anfrage von Journalisten, dass sie nicht gedenken, an das Tribunal zu kommen. Das ist natürlich keine große Überraschung, weil wenn sie kommen würden, dann würden sie diesem Tribunal auch eine gewisse Rechtfertigung geben. Und das werden sie nicht machen.
Was sind denn die wichtigsten Ziele dieses symbolischen Gerichtsprozesses in Den Haag?
Ich denke, das Hauptziel ist sicher, gegen Verbrechen, die die ganze Menschheit betreffen, vorzugehen. Vorzugehen einmal gegen eine Multinationale, weil bis jetzt werden Multinationale sehr wenig vor internationale Gerichtshöfe gezerrt. Monsanto, das ist ein typisches Beispiel, das hat einen ganz schlechten Ruf. Die haben effektiv sich so viele Verbrechen geleistet, die nicht geahndet werden konnten, vor allem weil viele Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, eine Klage einzureichen. Weil Monsanto hat natürlich so riesige Mittel, dass ein einzelner Bürger oder ein einzelner Bauer in Indien oder in Afrika gegen Monsanto überhaupt nichts machen kann. Die können nicht klagen. Deswegen ist es so wichtig, diesen Prozess jetzt zu machen. Es ist auch wichtig, dass als symbolischer Prozess beachtet wird. Das heißt, dass später auch andere Multinationale angeklagt werden können, mit zum Teil den gleichen Argumenten oder mit die ähnliche Verbrechen begangen haben. Und deswegen ist es wichtig, dass da einmal ein internationales Gremium darüber befindet.
Daneben ist es auch sehr wichtig, dass Opfer von den Produkten von Monsanto weltweit an diesem Tribunal eine Stimme erhalten. Und ein weiteres wichtiges Ziel oder ein Resultat des Tribunales ist, diese Richter werden am Schluss richterliche Gutachten produzieren. Und diese Gutachten, die können in der Folge dann auch in einzelnen Ländern oder von einzelnen Gruppen in Prozessen eingesetzt werden. Also das Resultat vom Tribunal ist etwas, was auch in Zukunft verwendet werden kann.
Monsanto ist ja einer der wichtigsten Unternehmen, wenn es um eine hochindustrialisierte Landwirtschaft geht. Was sind denn die Hauptprobleme an dieser Form der Landwirtschaft?
Die Industrielandwirtschaft ist ja etwas, was für die Umwelt und für die Natur etwas total Katastrophales ist. Wenn man die großen Felder sieht, die in Lateinamerika zum Beispiel 10.000 oder 100.000 oder noch mehr Hektaren haben, dann kann man sehen, was solche Monokulturen für Wüsten auslösen. Und auf diesen Wüsten, da wächst nichts mehr, außer mit Pestiziden, mit Insektiziden, mit Herbiziden. Es hat diesen Weltagrarbericht gegeben, der im Jahr 2008 herausgekommen ist. Dieser Weltagrarbericht sagt klar, dass die kleinräumige Landwirtschaft, dass Landwirtschaft, die auf den natürlichen Ressourcen basiert ist, dass diese viel mehr produzieren kann, dass diese Landwirtschaft die Welt ernähren könnte und dass die Industrielandwirtschaft kein Modell ist für die Welternährung. Und das alles ist aus dem Weltagrarbericht rausgekommen und darum sind auch Syngenta und Monsanto und die ganzen Großen sind aus diesem Prozess ausgetreten. Diese Studie, die wurde ja gemacht von 400 Wissenschaftlern, da waren auch die großen Multinationalen eingeladen und die sind alle ausgetreten nachher, weil sie gemerkt haben, dass der Bericht in die falsche Richtung geht, beziehungsweise sie behaupteten natürlich, dass er in die falsche Richtung geht, weil er nicht die Industrielandwirtschaft unterstützte.
Was wäre denn zum Beispiel ein Modell, das besser geeignet wäre, die Welt zu ernähren?
Die essentielle Frage ist, die Landwirtschaft ist ein Kreislauf. Und ein Kreislauf, der es ermöglicht, dass nächste Generation noch die gleichen Ressourcen haben wie wir. Das muss respektiert werden. Wir wollen nicht, dass der Boden zerstört wird. Wir wollen nicht, dass in Zukunft die Menschen nur von künstlichen Produkten ernährt werden, von denen man nicht weiß, was sie für Konsequenzen haben.
Das Monsanto-Tribunal ist ein gewaltiges Projekt, entstanden mitten aus der Zivilgesellschaft. Könnten Sie vielleicht ein paar Eckdaten erwähnen zur Organisation? Wie lange sind Sie schon dran? Wie viele Menschen involviert?
Also angefangen hat es offiziell vor etwa 2 Jahren mit einer Idee, wie viele Sachen. Der Weg dahin war lange und zwischendurch auch mühsam, weil es ist wirklich, es kommt aus der Zivilbevölkerung raus. Aber ich denke, wir sind jetzt wirklich auf einem guten Weg, das mit der nötigen Aufmerksamkeit durchführen zu können.
Ich muss gleich dazu sagen, dass jetzt mehr als 800 Organisationen weltweit schon das Tribunal unterstützen. Das sind Tausende und Millionen von Menschen. Das ist für uns sehr wichtig gewesen von Anfang an, dass Menschen aus allen Kontinenten an das Tribunal kommen können.
Raymond Jetta und Esther Gerber vom Europäischen Bürgerinnenforum sind im Organisationskomitee des Monsanto-Tribunals. Es findet in Den Haag statt, vom 14. bis 16. Oktober. Die Sitzungen werden live übertragen. Alle wichtigen Infos gibt's im Netz unter monsanto-tribunal.org.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Wilma Rall und unsere Kollegen vom Radio Korax in Halle. Mein Name ist Lydia Huckebrink und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.